Zu uns in dieser Welt kann der Frühling und die Kraft, die hier sichtbar wird, eine Inspiration geben für das so wichtige Thema Aufbruch. Auch Abschied, wenn man das andersherum sehen will. Aufbruch ist immer mit einem Abschied vom Alten verbunden. Und wir können uns eben diese Aufbruchstimmung in der Natur zunutze machen, um nachzudenken über unseren eigenen Aufbruch. Ganz besonders meinen wir natürlich hier den Aufbruch und das Weitergehen in unserer eigenen spirituellen Entwicklung. Das bringt diese Zeitqualität mit sich, diese Zeit, die Krishna repräsentiert, diese Frühlingszeit. Zeit ist der Aspekt, wo auch ein Mensch, der noch nicht seine spirituelle Wahrnehmung sehr entwickelt hat, Krishna erkennen kann. In der Bhagavad Gita finden wir eine sehr interessante Episode. Ich glaube, jeder von euch kennt oder weiß, dass die Bhagavad Gita das wichtigste Dokument der indischen oder vedischen Spiritualität schlechthin ist. Und es kommt in den 18 Kapiteln der Bhagavad Gita so ungefähr in der Mitte zu einer fantastischen Gottesoffenbarung. Das 11. Kapitel, wo Krishna sich seinem Schüler Arjuna in seiner universalen Form zeigt. Eine Form, die alles beinhaltet. Arjuna hatte Krishna gebeten, zu zeigen, für alle Mal zu zeigen, dass er niemand als die ursprüngliche Gottheit ist, der alles hervorgeht. Und habe dann Krishna gesagt, könntest du vielleicht, damit die Leute dir glauben, einmal deine kosmische Form offenbaren. Dann hatte Krishna seinen Wunsch nachgegeben und plötzlich sah Arjuna die unglaubliche Form, die universale Form. Er sah in dieser Form alle Planetensysteme, alle Krishna mit ihm herzlich gekommen. Er sah die höheren, mittleren und auch niederen Planetenansammlungen. Und war sehr, sehr überwältigt, in einer Form plötzlich alles zu sehen. Eine Form assoziieren wir ja normalerweise in dieser Welt mit etwas, was räumlich begrenzt ist. Wie kann da aller Raum auf einmal gegenwärtig sein? Aber zwischen den Krishna-Formen ist nichts. War tatsächlich alle Raumgebiete, alle Erlebnisräume, alle Vorstellungsräume im Universum gegenwärtig. Er sah alle möglichen Wesen darin, nicht nur Menschen. Er sah Schlangenwesen, aber er sah auch Devata, Bewohner der himmlischen Planetensysteme, die dort Musik machten, wie wir es meistens machen, wenn festliche Anlässe sind. Er sah dann ein bisschen später, wie alles, was er sah, von einem göttlichen Licht durchdrungen wurde. Alles war plötzlich so hell, als würden 1000 Sonnen vor seinen Augen aufgegangen sein. Eine überwältigte Helligkeit. Und dann sah er als Drittes in dieser universalen Form ganz plötzlich eine Seele, die ihm Angst machte. Er sah etwas, was für diese Vorlesung sehr, sehr wichtig ist. Er sah die allmächtige Zeit. Arjuna befand sich zu Beginn einer Schlacht, die größte Schlacht, die der Menschheit, die ich einmal gehört habe. Was er plötzlich in der Form von Krishna sah, war der Ausgang der Schlacht. Um es genau zu schildern, er sah ein Gesicht, eines der vielen Gesichter Gottes, aber nicht ein angenehm lächelndes, sondern mit Zähnen geöffneter Rachen. In dem Rachen kamen die ganzen Soldaten, die sich versammelt hatten, die ganze Kreatur hinein, wie also diese Form sie aufsaugen. Und er sah, wie sie zwischen den Zehen dieser Form zermalmt wurden. Das ist aber völlig außergewöhnlich. Ich meine, das ist eine heavy Vision, die er hatte. Er war gestammelt. Wer bist du in dieser Form? Und Krishna beantwortete ihm diese Frage, schalte von der Form herunter. Los, ich bin die Zeit. In dieser Form bin ich gekommen, um alle Menschen zu beschäftigen. Der machtvolle Zeitfaktor repräsentiert also Krishna. Diese Zeit wird in Vedas, jetzt möchte ich mich an eure wissenschaftlich geschulte Intelligenz wenden, in Form von Zeitzyklen angegeben. Es gibt also ganz große Zeitzyklen, die sogenannten Yugas, die Zeitalter, das goldene Zeitalter, kupfernes, ein bronzenes und ein eisernes Zeitalter. Wir sind gerade in dem eisernen Zeitalter. Und dann geht der Turnus wieder von vorne auf. Dann gibt es eine teilweise Vernichtung und geht wieder in Satya Yuga, goldene Zeitalter, wo die Menschen unglaublich gute Voraussetzungen fürs Gute, das Leben wirklich bringen, zum Treta Yuga. Vata-Yoga und schließlich zum Kali-Yoga. Die letzten Zeitalter, wo die Zeitqualität so ist, dass die Menschen von vornherein sehr gestört sind, was sie jetzt Leute des Lebens sind und betrifft und sich nur mit großen Anstrengungen, Sarana Bhakti, Vaidhi Bhakti, in so langsam auf eine höhere Ebene begeben können. Das Vaishnava-Konzept von Zeit geht aber noch weiter. Es geht dann in die, das war eine astronomische Zeitzyklen. Es gibt aber auch jahreszeitbedingte Zeitzyklen, nämlich der Frühling, die heiße Jahreszeit, die regenbringende Jahreszeit, die herbstliche Jahreszeit und im Winter. Und nach dem Winter die Eiszeit, also die wirklich kalte Jahreszeit. Die sechs Jahreszeiten, die zyklisch immer wieder kommen und gehen, wie die Zeitalter. Und dann wird ein einzelner Tag eingeteilt in 30 Muhurtas, also Zeitspannen von 48 Minuten jeweils. Einem Muhurta wird in jeweils 24 Minuten geteilt, dann wird das immer mehr und immer kleiner ausgeteilt, bis man eine Zeitspanne, messbare Zeitspanne hat, die in unserer Zeitrechnung ungefähr 0,00666 Sekunden ausmacht. Das Konzept Zeit hat viel mit Raum zu tun, nämlich die Zeit, die ein bestimmter Raum, die, sagen wir mal, wenn ein Objekt sich durch den Raum bewegt, geschieht das innerhalb einer bestimmten messbaren Zeit. So. Diese Zeit ist also ständig als Energie tätig. Die bewegt sich durch den Raum und, jetzt wird es wichtig, bewegt uns auch durch unseren Lebensraum hindurch. Das ist jetzt ein bisschen, ich möchte das jetzt ein bisschen auf den Menschen hinausbringen. Was für uns bedeutet ist, dass ständig, jeden Augenblick unser physischer Körper bewegt wird. Das ist sehr deutlich, wenn ich Leute sehe, die ich lange nicht gesehen habe, oder auch nur einen Monat nicht gesehen habe, sehen sie anders aus, haben sich verändert, besonders bei Kindern, bei einander gefahren, sieht man das so deutlich. Und so sieht sie das anders aus. Ja, auf lange Sicht gesehen, gehen wir durch genau sechs Phasen, die durch die Zeit
gegeben werden. Mit unserer Geburt, unsere Entwicklung, auch körperliche Reifung, der weitere Wachstum, und dann erzeugen wir Nebenprodukte. Entweder Kinder oder Menschen, die sich für den Kinderlosenpfad entschieden haben. Erzeugen viel Chemie. Wisst ihr, dass normalerweise 60 Liter Wasser im einen Leben vermeint? 60 Liter Regenwasser. 28.000 Liter Urin, 9.828 Kilometer Haare, das ist eine riesen Strecke Haare, die man so als Ölprodukt erzeugt. Und Luft, was wir alles an Luft verblasen. Es waren einige 99 Millionen Luftballons. So viele habe ich noch gehört. Also nur im Vergleich, ganz schön viel. Es geht ja ständig mit dieser Luftumwälzungsanlage, die wir angewiesen sind. Und Schweiß gibt es 19,5 Kilo Schuppen für normale Menschen. Also Nebenprodukte, Sekrete und so weiter, die wir in dieser Zeit produzieren. Und ich will jetzt nicht zu körperlich werden, weil ihr dann nur noch an Haarmittel und solche Sachen denkt. Dann kommt der physische Körper in die Zeit der Qualität des Dahinschwindens, des Dahinsiechens. Dann am Ende dieser Periode erhält man drei Briefe vom gebrannten Tod, das Ergrauen des Haares, der Haare, und das Dahinschwinden der Sicht und schließlich das Wackern der Zähne. Das habt ihr schon im ersten Brief. Graue Haare, du hast auch schon blutig gezeigt. Das war eine verhältnismäßige Jugend. Also das. Und dann kommt als sechste Umwandlung, die in dieser Zeit geschieht, in dieser Bewegung, wo wir durch die Zeit bewegt werden, unser Körper, kommt es dann zum Tode. Die Vedas behandeln diese Zeit, ich habe jetzt nur ein paar Stichworte gesagt, behandeln dieses Thema Zeit nicht so sehr, um uns zu informieren mit einer interessanten Beschreibung, wie der Fluss der Zeit genau zu sehen ist und wie die Wirkung dieses Zeitflusses in unserem Leben gespürt wird. Also der Grund, weswegen die Vedas in diese Zeitzyklen hineingehen, ist, um uns einen Punkt zu sehr deutlich zu machen. Alles, was hier ist, ist vergänglich. Und nutze deine Zeit richtig. Ein Weiser sagte einmal, immer wieder stelle dir die Frage nach der richtigen Zeit. Nutze ich die jetzt wirklich, meine Zeit? Den richtigen Freunden, habe ich mich mit richtigen Freunden entwickelt? Und ist Fortschritt in meinem Leben gegenwärtig? Die Vedas geben uns, und jetzt werde ich ein bisschen interessanter werden, eine tolle Lehrgeschichte, wo uns ganz klar und vielleicht, ihr könnt es fast sagen, überdeutlich gemacht wird, wie wichtig es ist, die Zeit richtig zu nutzen. Und zwar erzählen sie die Geschichte von einem Brahmana. Der Brahmana ist auf einer Wanderschaft, er möchte sich umzugsmäßig verändern und schaut sich ein paar Dörfer an und kommt zu einem Dorf, was wunderschön an einem Fluss gelegen ist. Und ist begeistert. Aber diese Begeisterung hält nur für ganz kurze Zeit an. Also, als er nämlich die Straße heruntergeht, sieht er zu seiner Linken so etwas wie ein Friedhof. Und auf den Stein sieht er etwas wie Grabinschriften. Hier ruht Gopal. Er wurde 2 Jahre alt. Hier wohnt dieser Baumname Indira. Sie wurde 1 Jahr und 9 Monate alt. Hier wohnt
Kumar. Er wurde 2,5 Jahre alt und hier wohnt Omkara. Er wurde 2 Jahre und 1 Monat alt. Und hier wohnt Sita. Sie wurde nur 19 Monate alt. Hier steckt man früh. Schlimmes Dorf. Los, weg hier. Aber die Leute, die auf der Straße sind, sind so freundlich, ihn einzuladen, eine Vorlesung zu geben. Ein Brahmana gibt immer gerne Vorlesungen. Das macht er. Da kann man ihn mit so gab er dann eine Vorlesung. Als sich die Leute hinsetzten zu seiner Vorlesung, sah er, dass die alle ein Buch oder ein Herz oder irgendwas mit haben und da ein Eintrag machten. Ich weiß nicht, ob ihr auch regelmäßig Vorlesungen gibt. Wenn ihr es macht, werdet ihr sehr froh sein, wenn die Leute euch zuhören und vielleicht sogar geschmeichelt werden, wenn sie etwas aufschreiben in einem Notizbuch. Wow, das ist ja Leuten wichtig, dass sie fragen. Es wird das falsche Ego eines Vortrags geben, denn was da also ganz erbarmungslos einsetzt und sich freut. Der Brahmana war wohl begeistert. Er ließ sich nach der Vorlesung einen Schlafplatz zuweisen, aber am nächsten Morgen war er schon vor Sonnenaufgang unterwegs. Er wollte dieses Dorf, das Dorf des Todes, verlassen. Auf der Straße traf er einen Mann. Wo willst du denn hin? Es ist so früh noch. Bleib doch noch ein kleines Weilchen, noch einen Tag, 2 Tage, drei, war nicht eine Woche, du hast so gut gesprochen gestern. Nee, das ist ja schon gut. Also, dann hat er gedacht, vielleicht passiert hier eine ansteckende Krankheit, wie ein aggressiver AIDS, der auf einen überspringt, ohne dass man was macht oder so. Und war also sehr besorgt. Der Mann sagte, nein, bleib doch hier, warum willst du denn gehen? Gib uns einen Grund. Und da lacht, ihr Pernstattis. Gib uns doch bitte einen Grund dafür, dass du gehen willst. Ich wollte es nicht sagen, er drückt sie doch hin. Schließlich sagt er, ich will doch nicht früh sterben, deswegen gehe ich. Ach, sagte der Mann. Ihr stellt noch nicht früh. Guck mal, ich bin doch auch noch nicht gestorben und mein Großvater ist 75 Jahre alt und hat noch alle Zähne. Das ist kein Problem. Ja, aber was ist denn mit eurem Friedhof da? Gopal wurde 2 Jahre alt, Gira 1,9 Jahre, Omkara 2 Jahre und mein. Das ist ja ein absolut gefährlicher Platz, sich hier aufzuhalten, da fährt man schon gut. Ach, das ist an. Wir messen unsere Zeit hier anders. Ist dir aufgefallen, dass die Leute alle ein Buch mitnahmen und einen Eintrag machten? Was sie da in ihr Buch eingetragen haben, ist die Zeit, die sie mit spirituellen Aktivitäten beschäftigt waren. Sie haben eine Stunde zugehört, haben sie eingetragen, um sich daran zu erinnern. Eine Stunde Vorlesung aus der Bhagavad Gita. Und wenn man jetzt so 80 Jahre alt wird und man hat jeden Tag eine Stunde oder zwei, eine Stunde, ja, dann hat man insgesamt 2 Jahre und ein Jahr lang gelebt. Versteht ihr? Diese ganz andere Paradigma, diese ganz andere Sichtweise. Wir messen unsere Zeit nach der Lebenszeit, den Jahren unseres Körpers. Und was machen wir da? Die Hälfte schlafen wir. Ein Drittel vielleicht. Schlafen wir? Ein Drittel und dann geht es ein bisschen, dann schlafen wir schon mal weg von unserer Zeit. Ein Drittel verpennen wir, also, sorry, verschlafen wir. Dann haben wir dann noch dann essen wir ordentlich, trinken und gehen an den Ort, den wir hier mit dem privaten Örtchen bezeichnen möchten, wo wir uns auch ordentlich aufhalten. Viele Leute haben so viel zu lesen, dass sie das nur schaffen, wenn sie das da mitnehmen. Ne? Da kommt also nochmal eine gewaltige Zeitspanne mit Essen, Schlafen und dann will ich noch duschen, Zähne putzen und so weiter. Riesenzeit. Und dann kommt die Zeit, und jetzt wird es interessant, wo wir in schlechten Gedanken nachdenken. Einfach besorgt sind, gelangweilt sind, aggressiv sind. Wenn ihr euch das Leben unwichtigen Zettel haben. Sagen wir mal, das ist die Lebenszeit. Schlafen. Schon mal weg, können wir nicht nutzen. Essen, trinken, verdauen, also das sehen wir gar nicht, das schenken wir der Natur. Und dann vom privaten Örtchen. Das ist schon verplant, das können wir nichts machen, außer das. Dann zur Arbeit gehen oder irgendwas tun, damit man Geld verdient. Riesenzeitig, also riesig. Also ich bin ganz, ganz mehr.
Oh.
Schon mal weg. Können wir nicht verwenden. Mehr sagen. Dann diese ganzen unwichtigen und unerbaulichen und unerfreulichen Gedanken, die so schwarz dahin kommen. Also das geht wahrgenommen. Ich meine, man muss das einmal so gesehen haben, dass einem das auch auffällt. Das haben wir noch zu unserer freien Verfügung von unserer Lebenszeit. Ja, was sagen Sie denn jetzt? Schauen Sie sich an. Es ist schon intensiv, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Oder der Fisch noch. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also, was wir mit dem Ding hier machen, weil also.
Der Brahmana war sehr beeindruckt. Er sah, dass die Leute verstanden, dass sie diese Zeit richtig nehmen, dass sie mal den Schwerpunkt so setzen, indem sie die Zeit eigentlich nur bemessen, die sie mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigen. In den Heiligen Schriften wird uns sehr intensiv gesagt, dass wir diese menschliche Lebensform erhalten haben, um uns mit Selbstverwirklichung und Gottesverwirklichung zu beschäftigen. Das geht in keiner anderen Lebensform, nur der menschlichen. Im 11. Kanto des Bhagavatams wird es sogar ausgeführt, das wird sogar gesagt, dass Krishna, nachdem er diese Lebensform geschaffen hatte, eigentlich noch nicht zufrieden war. Denn er hatte nur die tierischen Lebensformen und so die Alpen und so geschaffen. Und er sah, dass die nur beschäftigt waren mit Essen, Schlafen, Verteidigen und der Fortpflanzung. Er merkte, diese Lebensform, da ist die Seele, die da drin ist, so gezwungen, nur sich mit auf der materiellen, der körperlichen Ebene zu beschäftigen, mit der Versorgung dieses physischen Körpers. Er war nicht zufrieden, denn die Welt ist dazu da, dass man sich entwickelt, man vorangeht, Fortschritte macht, sich erhebt. Und daraufhin schuf er eigens die menschliche Lebensform, die Möglichkeit hat, die ursprüngliche Liebe zu Krishna zu entwickeln. Und schlug dann vedische Schriften, wo er sagte, wie das geht. Er sagte, die wichtigste ist die Vedanta Sutra. Wichtig will man nicht sagen, aber eine Grundlage der vedischen Schriften ist die Vedanta Sutra. Die Vedanta Sutra ist ein Buch, was eben gleich diesen Punkt macht. Wenn man es aufschlägt auf der ersten Seite, springt einem das entgegen, dass man seine Zeit richtig nutzen muss. Dass man das, diesen kleinen Schatz, den wir haben, richtig nutzen kann. Und es heißt da, Atato Brahma Yigyasa, kurz und bündig. Jetzt, wo du endlich Mensch geworden bist, ist an der Zeit, Fragen über das Selbst zu stellen. So. Ich möchte gerne bildlich bitten, da müsste irgendwo die Bhagavad Gita sein. Und wollte euch einen Text aus der Bhagavad Gita vorlesen, von Krishna, wo uns sehr klar herauskommt, wie wichtig das ist, die Zeit richtig zu benutzen, was wir für eine unglaubliche Möglichkeit haben, danke dir, Krishna-Bewusstsein zu erlangen. Prabhupada hat oft diesen Text vorgelesen und ich möchte ihn euch auch heute einfach zu eurem Nutzen gern vorlesen. Es wird besprochen, dass wir die Zeit nutzen müssen, um in Trance zu kommen. In Trance heißt Samadhi, in tiefe Versenkung in Krishna. Auf der Stufe der Vollkommenheit, die Trance oder Samadhi genannt wird, ist der Geist durch das Praktizieren von Yoga vollständig von allen materiellen zeitweiligen Tätigkeiten gelöst. Und auch die mentalen Tätigkeiten. Diese Vollkommenheit ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. In diesem freudvollen Zustand erfährt man grenzenloses transzendentales Glück, das durch transzendentale Sinne wahrgenommen wird. Wer so verankert ist, weicht niemals mehr von der Wahrheit ab. Er ist ganz im Selbst gegründet und ist einfach in Ekstase. Und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn mehr gibt. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten. Ist man ist still. Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. Herzlich willkommen. Das ist Text des Kapitels, Text 22. Ein sehr schöner Text, Text 20 bis 23 sogar. Ich habe den ganzen auf diesem Umfeld vorgelesen. Dies ist eine ganz wichtige Sache. Wir sollten in unserem Leben sehen, komme ich diesem Zustand, diesem Idealzustand näher, wo ich wirklich im Selbst Freude finde, wo ich nicht mehr ins Wanken komme durch diese Dinge, die mir die Zeit aufdoktriniert, Verluste, Gewinne, materielles Glück oder Leid. Komm ich dazu, wirklich Samadhi, wirklich vertieft und verankert zu sein in meinem Leben. Sagen wir mal, dahin zu kommen, ist es wichtig, dass wir in unserem Leben eine ganz einfache, aber ganz wichtige kleine Technik erlernen. Nämlich die Technik, Prioritäten zu setzen für spirituelle Praxis. Ich kann mich erinnern an eine Vorlesung, die ein Freund von mir oder sagen wir mal Bekannter von mir gab, in seiner Shrihaswami in Slowenien war es. Wir waren dort auf einem spirituellen Camp mit, glaube ich, so um die 500 Teilnehmenden. Das war in der Nähe eines Dorfes namens Brajavas hieß das. Slowenisch ist super. Brajavas lebt in Brindavan. Und es gab so eine Vorlesung, plätscherte so dahin. Also sagen wir so, sorry, das ist not. Es ging so da, so über Themen. Ich muss sagen, ich habe morgens ein Seminar gegeben und war so richtig schön erschöpft und so ein bisschen geistesabwesend.
mich anguckt, und so hochgekommen, um zu sagen, ich schlafe nicht. Er sagte, es ist Zeit für einen Quick. Super. Tolle Lava, so eine Art Aquarium. Rund. So auf dem Tisch. Und fing alles mit faustgroßen Steinen zu füllen. Nachdem es voll war, sagte er, ist es voll. Wieso, ja? Und dann lächelte er ein typisch. Berechnet. Holte einen Eimer unter dem Tisch hervor mit kleinen Kieselsteinen, schüttete das auf das Aquarium mit den Steinen. Schüttelte das, bis wir erstaunt waren, wie viele Kieselsteine noch Platz hatten. Waren zwei Eimer. Dann lachte er wieder und sagte, bis es voll war. Also machte er, ist es nur voll, das Gefäß. Die Intelligenten unter uns waren jetzt fasziniert und sagten, nein! Dann nahm er noch Sand, schüttelte das darauf und füllte das also. Da passte noch so viel Sand rein. Und dann fragte er, ist es jetzt voll, das Gebot? Und wir alle schrien, wie aus einem Munde, ohne zu wissen, was mehr. Also ich wusste nicht, was als nächstes kommt. Nein! Was meint ihr, tat er noch rein? Genau. Dann war es voll, dann war es so nur gefreut. What is the point? Was ist der Punkt? Also bei mir ist es immer so, dass ich bei solchen Sachen immer das Falsche sage. Deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Aber mein Nachbar hat die Antwort gegeben, die ich geben wollte. Er sagt, das Beispiel zeigt unser Leben. Wir füllen unser Leben an mit verschiedenen Tätigkeiten, aber da ist immer noch Platz für was anderes, an das wir noch nicht gedacht haben, was wir noch nicht tun. Man kann auch immer das noch dazu tun und das noch dazu tun und das noch dazu tun. Wer hätte das gesagt? Also sorry, ich werde das jetzt nicht so schön, dass ich vielleicht da bin. Also das war meine Antwort. Auch. Aber er sagte dann, genau das ist nicht der Punkt. Das ist der Fehler, den ihr im Westen macht. Ihr nehmt immer noch was dazu, bis man total crazy ist am Ende und unter Hochstress steht. Der Punkt ist, dass man in seinem Leben die großen Steine zuerst reintun muss. Dass man die wichtigen Dinge zuerst dazu tun kann. Und dann erklärt er das. Stellt mal vor, ich hätte das Gefäß mit kleinen Kieselsteinen gefüllt. Wäre kein Platz mehr gewesen für die großen Steine. Ich musste die großen Steine zuerst reintun. Oder ich hätte es mit Sand gefüllt, das Gefäß. Kein Platz mehr für die großen Steine, die wichtigen Steine. Einfach nur die großen Steine. Wäre schon alles voll gewesen. So ist es auch im Leben. Wenn man nicht klar identifiziert, auf was es drauf ankommt, was die großen Steine sind und das zuerst macht in seinem Leben, hat man null Zeit dafür. Keine Zeit. Der Sand wird automatisch in unser Leben reinkommen. Das Geröll. Anrufe, die nicht wichtig sind. Schlafen, das ist ja auch wichtig, aber ist nicht so eigentlich eine Zeitqualität, wo man jetzt unbedingt Erleuchtungsstufen erreicht. und so weiter. Rechnung und diese ganzen ärgerlichen Gedanken und ärgerlichen Beziehungen, die man hat, all diese unwichtige Geröll, dieser Kram, dieser Menschenkram, der wird ganz automatisch reinsickern und reinlaufen in unser Leben. Das klopft an die Tür und will rein wie eine Überschwemmung in der materiellen Welt. Wenn wir in dieser Zeit nicht ganz genau uns hinsetzen und sagen, worauf kommt es mir drauf an? Was will ich in der menschlichen Lebensform erreichen? Dann haben wir es nicht gemacht.
und jammern wie die Jämmerlinge, Jämmerlinge am Ende unseres Lebens. So, wie können wir die für uns in diesem Kreis ist es klar, wir wollen die Vollkommenheit auch und wir wollen auch uns vertiefen und Gott, auch das jetzt, wenn das jetzt einer ist, der gerade am Sonntagsfest das erste Mal da ist, oder der große Ratzika-Bakter, der sich mit wirklich erfahren möchte, was ist der liebevolle Austausch zwischen Krishna und mir und so weiter. Jeder, der sich beschäftigt im spirituellen Leben, auf seiner Entwicklungsstufe und auf dem, was wichtig für ihn ist, weiß seine großen Steine, zumindest innerlich. Das, was wirklich einen inspiriert, das, was, wenn ich aufstehe, am Morgen sage, juhu, dafür lohnt sich das zu leben, das mache ich. Das ist klar, ganz klar, da sind wir alle in gewisser Weise. Aber wie können wir diese großen Steine unterbringen? Wie können wir tatsächlich Kontakt mit Krishna machen? Wie können wir ihn spüren in unserem Leben? Wie können wir erfüllt sein im Gottesbewusstsein? Es ist ganz wichtig, dass wir die spirituelle Praxis machen. Es heißt, Apana ist die Stufe der Errungenschaft, kann nur erreicht werden durch drei Schritte. Dass wir hören für das spirituelle Thema, dass wir Dinge davon annehmen und dass wir anfangen zu praktizieren. Shravana, Varanadasa und Saranadasa sind die drei Schritte, die uns zu Apana, zu einer Errungenschaft, zu einem großen Stein führen, den wir dann anfangen in unserem Leben. Diese fünf Punkte nachlesen in Jaiva Dharma von Bhaktivinoda Thakur. Ich möchte euch jetzt am Ende dieser kleinen Ausführung über die Zeit und das richtige Nutzen der Zeit diesen Bereich unterstützen, sozusagen. Könnte auch ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein, also da will ich jetzt nicht so total drauf festlegen. Ich wollte euch das nur mal grafisch darstellen. Ich möchte euch ein ganz inspirierendes Beispiel vorhalten. Bhaktivinoda Thakur beschreibt, dass wir im spirituellen Leben Mut fassen können durch Beispiele, die wir sehen, von denen wir hören und die uns dann im Inneren ansprechen. Wir hatten gestern ein ganz fantastisches Treffen bei uns in unserem Projekt Goloka Dharma. Alle kamen zusammen, die da wohnten, und wir haben darüber gesprochen, spirituelle und nektarerfüllte Gemeinschaft. Wie können wir das pflegen? Und es war eine solche Atmosphäre, die von Spiritualität geknistert hatte, weil alle sich in dieser Diskussion darüber erstmal bewusst werden, wie froh man sein kann, mit spirituellen Menschen zusammen zu sein und mit ihnen eben Gemeinschaft haben zu können. Wir werden das also alle zwei Wochen machen. Und dann natürlich viele, daraus ergeben sich ja die ganzen Einzelgespräche und die ganzen Dinge, die wir dann tun werden in der Praxis. Ich möchte euch jetzt sagen, wie Ambarish Maharaj seine Zeit benutzt. Ambarish Maharaj war Kaiser, Politiker. Wie sagt man das in Deutsch? Hochpolitiker? Oder die richtig drin sind. Spitzenpolitiker. Ein Spitzenpolitiker war er. Er war Kaiser. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Politiker, der hat nicht zu sorgen für eine Wohnung, sondern wenn er verantwortlich ist für ein ganzes Land. Ich meine, unser heutigen Politiker tut das hauptsächlich, um sich zu bereichern oder um zu Ansehen zu kommen. Aber ich will die jetzt nicht durch die Bank verurteilen. Es gibt vielleicht auch, oder bestimmt auch, oder hoffentlich auch gute. Aber der war also Spitzenpolitiker, der war verantwortlich für ein ganzes Land. Normalerweise heißt das No-Time-Kaiserzeit. Aber er wusste von der Politik der großen Steine, dass er oder dann eigentlich nicht
das ist in Englisch ausdrückt, die Zeit richtig zu nutzen, weil sie etwas Nehmendes hat, diese Zeiteigenschaft. Und er hat sich deswegen nicht nehmen lassen, sich mit den wichtigsten Dingen zu beschäftigen. Wollt ihr mal hören, was er so tat? Was seine großen Steine waren? Zuerst hat König Ambarish mit dem Wichtigsten angefangen, was wir haben. Was ist das Wichtigste, was wir haben? Die Ohren?
Der Morgen
ist das Wichtigste, was wir haben. Ja, interessant. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was wir haben? Sein Bewusstsein. Die Unsterblichkeit. Die Gedanken? Ja, auch die Gedanken. Das Leben schlechthin, das Licht. Die Verbindung zu Gott ist das Wichtigste, was ich habe.
Die Adana.
Adana, Liebe zu meinem Herrn. Halleluja. Ja. Ja. Ambarish Maharaj wusste von einem Geheimnis, dass sich das ganze Leben entwickelt aus dem, was sie denkt, was sie an Gedanken hat. Bei diesem Gesetz gibt es kein Betrug. Du kannst dich einschreiben als Muslim oder als Christ oder als Hare Krishna Mensch, wenn deine Gedanken nicht wirklich total spirituell sind, dann wird dein Leben nicht spirituell sein, ganz gleich wo du bist. Deswegen fing Ambarish Maharaj damit an, seinen Geist, über das Bewusstsein, über das Gedanken, diese drei zu beschäftigen. Was ihr gesagt habt, ist aber genau, ist auch wichtig, aber jetzt in dieser Sache, in Sadhana, er fing mit dem Geist an. König Ambarish beschäftigte seine Gedanken darin, an die Lotusfüße des Herrn zu denken. Mit seinen Worten beschrieb er, beschrieb er Krishna. Wenn man denkt an Krishna, sollte man auch sprechen über Krishna, dann denkt man mehr an Krishna. Und dann beschäftigte er seinen Körper. Erstmal fing er an mit dem Geist, dann mit den Worten und jetzt geht er in den Body. Seine Hände beschäftigte er darin, eigenhändig den Tempel des Herrn auszuwischen. Seine Ohren beschäftigte er darin, über die Tätigkeiten des Herrn zu hören. Einer von euch hatte die Ohren gezeigt. Seine Augen beschäftigte er darin, zum Tempel zu gehen und die Form des Herrn auf dem Altar zu sehen. Sein Körper beschäftigte er darin, Gemeinschaft mit den Devotis des Herrn zu haben. Dass man sieht, ich setze mich dazu und mache mit. Seine Nasenlöcher, also sehr privat zum Teil, seine Nasenlöcher beschäftigte er darin, die Blumen und die Parfüms zu riechen, die dem Herrn geopfert wurden. Seine Zunge, das machen wir auch heute Nachmittag, beschäftigte er darin, Prasadam zu essen, was dem Herrn dargebracht worden war. Seine Beine beschäftigte er darin, zu den heiligen Pilgerorten zu gehen und zu den Tempeln des Herrn. Und mit seinem Koppe, also Kopf, sagt man im Mitteldeutsch, brachte er Ehrbietung zum Herrn dar. Seine Wünsche, die so viel sind wie Gräser auf der Erde, beschäftigte er damit, den Plan des Herrn auszuführen. Was das bedeutet, war, dass er seinen Geist und seine Sinne immer in der höheren Verbindung, in der spirituellen Verbindung befindet. Gut. Ich möchte euch darin inspirieren, auch einmal nachzudenken, wie ihr diese Frühlingsqualität benutzen möchtet, um in der höheren Verbindung zu leben. Was könnt ihr tun? Und dann, nachdem ihr eure großen Steine identifiziert habt, wie auch in
eure Lebenszeit hineinzugeben. Damit dieser Teil des Lebens gut genutzt wird und einfach nicht auch noch weggeht durch, was weiß ich, den einäugigen Guru, Fernsehen da also neben Qualität noch wieder eine Zeit schwer Qualität, wo man andere wirken und walten lässt und da einfach so wie eine Kartoffel mit Bandscheibenschaden die Lebenszeit vergeudet. Sehr passive Aktivität, Fernsehen zu. Mir das Wort zu gucken und nicht zu tun. Eine wichtige Sache. Gut. Ihr Lieben, dann möchte ich euch noch jetzt total einladen. Ich möchte euch sagen, was es für Möglichkeiten gibt, eure Zeit zu benutzen. Wir haben natürlich unser Sonntagsfest immer, aber wir wollen auch verschiedene Veranstaltungen machen. Wir planen gerade etwas ganz Schönes auf der Wedenakademie im sächsischen Mysterienwald. Also da ist so ein Elbsandsteingebirge, wo wir unsere Wedenakademie haben. Wir wollen eine Woche Satsanga machen. Einen Tag werden wir uns nur mit Lord Nityananda befassen, an den nächsten Tag nur mit Lord Chaitanya. Dann werden wir die Mantren, die eine Meditation über Krishna auslösen, dran nehmen. Meditation über Mantren über Krishna, dann werden wir den Radha-Tag haben und den Krishna-Tag. 5 Tage, und wir werden einen Tag davon dann auch in dieser Gegend herumspazieren, aber das ist der Überraschungstag, den kann ich aus überraschungstechnischen Gründen nicht bekannt geben. Es wird im Juni sein, vom 17. Juni bis zum 22. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wir wollen endlich den Ozean des wachsenden Daseins überqueren. Wir haben uns dazu was ganz Tolles einfallen lassen. Wir werden einen Dreimaster mieten. Dreimaster ist ein Segelschiff mit 3 Segeln. Und Lothlorien heißt der auch noch. Und schippern dann über die Ostsee. Schiffen jetzt Norddeutsch. Wir machen eine Schiffsreise. Und diese Reise, da machen wir ein Seminar. Reise in die spirituelle Welt. Wir wollen einfach mal ganz aus dem normalen Kontext herausbewegen, dem Erlebniskontext, und uns nur mit Spiritualität befassen. Das ist sehr extravagant. Das ist Priya Bhagavatam, wie gesagt, das ist. Dann planen wir ein großes Janmashtami-Festival, das ist Mitte Eintracht, Krishnas Erscheinungstag in Goloka Dham. Und wir sind auch gerade dabei, unser Gästehaus so ordentlich schön zu aktivieren. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, unsere Gäste zu sein. Über ein Wochenende, das wir in unserem Kadamm zu machen. Ja. Sehr schön. Ja. Aber hauptsächlich der richtige Nutzen der Zeit, dass man es lernt. Also in der Gemeinschaft sollte man auftanken und dann seine Lebenszeit richtig einzusetzen und spirituellen Fortschritt zu machen. Das ist ganz wichtig, dass man dazu kommt, dass man am Tag einfach mit spirituellen Gedanken beschäftigt ist. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen, dass ihr so lange zugehört habt und Geduld hattet. Ich werde jetzt euch bitten, wenn ihr Fragen habt, mich diese zu stellen. Ich werde sie kurz beantworten, sonst machen wir eine Pause. Melodie, ich möchte dir auch sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast so durchgehalten, wie ein Yogi, muss man fast sagen. Also, war es nicht schwer? Ging? Super. Super. Ne? Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen? Guckt euch das an. Denk mal dran. Denk wirklich mal dran. Es hilft einem sehr, wenn man das mal sieht, dass noch ein Leben. So. Das ist heavy. Einfach schlafen, nur schlafen. Geht schon mal weg. Was war das? Arbeiten für führen, um sich zu erhalten. Sich ärgern oder mies drauf sein. Essen, schlafen, duschen, waschen, Zahnarzt gehen, Ärzte besuchen und so weiter. Das ist das Übliche zu unserer freien Gestaltung. Sonst ist man so lieb. Die Materialisten werden sagen, Und kann man die Qualität so reden, wir schlafen ja nicht normal wie ein Hund auf der Straße. Das lohnt sich schon zu schlafen, bitte. Aber die Antwort, die aus der spirituellen Perspektive gegeben wird, du, schlafen ist schlafen. Ob du auf der Straße das machst oder in deinem luxuriösen oder Wasserbett. Du mit dem Arbeiten, ich umgebe mich mit tollen Arbeitskollegen. In einem interessanten Arbeitsklima. Und so weiter. Wir verfeinern das ein bisschen. Nicht? Also man kann sich da ja was einfallen lassen. Und dann ziehe ich bitte nicht so über meine Arbeit her. Versteht bitte, wir kommen zu dieser interessanten Rechnung und zu diesem Zeitdifferenz aus folgender Perspektive. Es geht uns darum, das zu tun, was eben nur der Mensch tun kann. Bewusstseinsentfaltung. Die Tiere arbeiten auch und schlafen. Und machen sich auch Gedanken über gutes Arbeitsklima vielleicht. Also die wechseln die Wolfsrudel zum Beispiel, wenn das zu heavy ist in einem Rudel, in der Jagdgemeinschaft, die man da gebildet hat. Und wenn man sie laufen weiß, dann geht man eben in ein anderes Rudel. Aber also man bleibt in Alaska und es geht hier darum, die spiritual life. Ich möchte enden mit ein bisschen Poesie, damit es ein bisschen sehr cool ist, da muss man Poesie geben. Dieses ist ein Gedicht, was mein spiritueller Meister geschrieben hat, nachdem er sich von der Welt zurückgezogen hatte. Vom Haushälterleben und sich niederließ in Vrindavan da. Hier sitze ich nun allein im transzentalen Reich Vrindavan. Das ist ein heiliger Ort in Indien. Während ich kontempliere und nachdenke, kommen mir viele Erkenntnisse. Ich habe meine Frau, die Söhne, Töchter, Enkelsöhne, alles. Aber weil ich kein Geld habe, werde ich von denen jetzt als wertlos betrachtet. Shri Krishna hat mir aber mehr die nackte Form der Matter Natur gezeigt. Durch die Kraft seiner Barmherzigkeit zu mir habe ich heute den Abstand gewonnen. Krishna sagt, wem ich meine besondere Gunst zeige, dem nehme ich nach und nach allen Reichtum weg und alle Hoffnungen dieser Welt weg. Alle Illusionen weg. Wie hätte ich jemals die Barmherzigkeit des barmherzigen Herrn verstehen können, hätte er das nicht mit mir gemacht. Jetzt bin ich ohne ein Pfennig. Jeder hat mich aufgegeben. Selbst meine Familie, meine Brüder, meine Verwandten und Freunde. Die Situation ist von außen betrachtet leidvoll. Aber mich amüsiert das nur. Ich sitze alleine hier und lache. Wen frage ich in dieser Welt? Wen liebe ich denn? Wo sind denn der Vater gegangen, den ich geliebt habe? Meine Mutter? Die Älteren? Meine Verwandten? Wo sind sie? Wer wird mir von ihnen erzählen, wenn ich die frage? All, was von dieser sogenannten Familie übrig ist, ist eine Liste von ihren Namen. Wie Schaum auf dem Meer, für einen Augenblick entsteht und dann vergeht. So ist das Spiel der Maya, der weltlichen Illusion. Niemand ist für lange Zeit deine Mutter, dein Vater, dein Familienmitglied oder dein Verwandter. Alles ist wie Schaum auf dem Seewasser. Es bleibt nur für ein paar Augenblicke uns vor Augen. Wie Schaum auf dem Seewasser sich wieder in ins Meer auflöst, so löst sich auch der Körper, der aus fünf materiellen Elementen besteht, wieder in diese Elemente hinein, nachdem er gestorben ist. Dann kommt Prabhupada dazu, was soll man denn tun in dieser Welt? In diesem Schaum, in diesem Meer des materiellen Daseins. Da kommt zu der Überzeugung, wer Krishna mit Hingabe verehrt, wird wirklich weise. Wer immer Maya in Illusion verehrt, wird wirklich arm. Das ist ein großer Stein, Krishna mit Hingabe zu verehren. Der wird wirklich weise, der Maya verehrt, wird wirklich arm. Ihr seid alles Transzendentalisten, aber wie transzendental seid ihr eigentlich einfach? Hare Krishna. Das ist die wichtige Frage, die ich heute thematisieren wollte, indem ich den Zeitqualität und die verschiedenen Zeit sprach. Danke euch vielmals. Ich wünsche uns jetzt noch eine gute Zeit. Wir machen eine kleine Pause von 10 Minuten. Und dann möchte ich euch hier zeigen, von einer Reise durch Orissa. Die sind so kurz. Diesmal ist nur eine kurze. Hier ist noch eine Handmeldung. Ja, bitte. Bitte. Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Einerseits wird gesagt, dass Krishna diese materiellen Dinge wegnimmt, die einen verstecken, und die als andere ist, aber dass Krishna einem Menschen Möglichkeiten gibt, auch in Form von materiellen Dingen. Das kann man, und deswegen kann man vielleicht die Schlussfolgerung stellen, dass wenn man spirituell fortgeschritten ist, dass nicht, dass Krishna einem was wegnimmt, sondern dass Krishna einem was gibt. Und dass man somit seinen Fortschritt messen kann an diesen, ob das klappt auf der Matte an diesen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Prabhupada hat diesen Punkt auch mal gemacht. Er hat gesagt, Krishna hat mir so viele Dinge gegeben. Tempel über die ganze Welt. Intelligente Schüler und Schülerinnen. Ruhm und Ansehen und so weiter. Aber er sagte, er ging damit um im Sinne von Yukta Vairagya, nicht, dass er sich verstrickte darin und jetzt sagt, ich bin der große Besitzer von so vielen Dingen, sondern dass er das respektierte, als Krishna Gnade geschenkt in seiner Mission und dadurch nicht zu Fall kam. Ein sehr fortgeschrittener Devotee kann materielle Reichtümer benutzen, ohne sich darin in Illusion zu verwickeln. Einer, der nicht so, wo das nicht die Situation ist, der wird durch diese Dinge in Verwirrung gebracht. Der kriegt das genommen, ja, dieser Devotee. Wenn er Krishna liebt, wenn er also wirklich will, nicht wenn er einer ist, denn ach, wenn sie das, wenn er so einer ist, nicht, dann lässt ihn das Krishna, du brauchst keine Angst zu haben. Also, nur wenn jemand wirklich Fortschritte machen will und er merkt, er kommt nicht so voran. Aber es ist sehr vorsichtig, also sehr schwierig. Du kannst niemals am materiellen Fortschritt, spirituellen Fortschritt messen. Das ist eines der Fehler des Christentums. Max Weber tut das in einem glänzenden Aufsatz, Soziologe sagen, der sehr bekannt ist und also dem sehr viel Gewicht beigemessen wird. Er sagt, dass der Calvinismus, das ist eine bestimmte, sehr vertretene Richtung des Christentums, in diesem Punkt gemacht hat, ein guter Gläubiger wird von Gott belohnt durch Reichtümer. Und so sind die, also gut, und so sind die dann auch nicht angefangen, religiös zu bemühen. Und wer also die besten Autos fuhr, der hat die meiste Gnade gekriegt. Denn das ist die Grundlage für die christliche Ethik, mit der Welt umzugehen. Das tun wir da sagen, also das ist eine Behauptung. Es bestimmt ein bisschen was, also bestimmt was dran. Spürter sehen kann man die Gnade Krishnas auch immer sehen. Das ist ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Die Prabhupada, der zu seinen ganzen Dingen sagt, das ist eine Namensliste. Das ist die Schauung auf den Welt. So einer, das ist klar, der ist nicht identifiziert mit der Welt, der ist nicht traurig, der ist amüsiert und lacht über diese Erde. Und den kann Krishna mit anderen Dingen. Aber es ist nicht so, dass Krishna jetzt jedem fortgeschrittenen Niveau die Reichtum gibt. Es gibt die Devotees, die sind so arm, dass man sich, also es ist far out. Die haben auch so albern, da gibt es Geschichten, die haben nur ein Gewand und die sitzen dann da und flicken sich das Gewand, während sie mit Blättern sich da bedecken, weil sie so arm sind und total Krishna-bewusst sind. Also es kommt auf den Fall drauf an, Prabhupada hat eine Mission.
Das kann man vielleicht aus meinem eigenen Erlebnis sagen. Zu verbinden. Bei mir war es so, dass ich Krishna Bewusstsein bin, weil ich gedacht habe, man bekommt natürlich mehr Geld. Und es war so, dass ich Krishna Bewusstsein dann die Möglichkeit bekommen habe, dass ich nur einfach materiell ist es dann. Hat sich mehr alles ausgeglichen. Also es lief wirklich besser. Also die Arrangierungen sind wirklich also ganz fantastisch. Hat alles funktioniert. Nur reicher bin ich natürlich nicht geworden. So ein ganzes Gegenteil. Ist halt gerade, dass es immer so klappt. Ne? Wenn ich mal reicher bin, dann würde ich wahrscheinlich auch natürlich besser machen. Aber ich habe dann mitgekriegt, dass auch andere, mit denen ich mich in der Zeit ausgetauscht habe, die wohlhabend waren, die dann haben alles weggenommen. Ne? Die waren da angehaftet, die haben da alles weggenommen.
Yes,
Krishna weiß das anscheinend bei jedem Situation am besten.
Genau, also das ist da gibt es keine so allgemeine Regel. Aber Krishna weiß Dosierung bei jedem am besten. Und würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eine kleine Pause einlegen? 10 Minuten vielleicht. Eins bist du probiert oder scheinst du bist schon nach unten gegangen. Und dann zeigen wir es uns hier. Seid ihr, wenn ihr durstig seid, wir haben doch bestimmt Wasser. Ganz unten. Ganz unten, also unten. Unterm Eingang. Ja. Vielleicht seid ihr auch mal nur unten.